Also ich möchte mich als allererstes mal bei dir, Stefan, bedanken für die Einladung zu diesem wirklich interessanten Lichttag und möchte sehr gerne eben über diese molekulare Spurensuche berichten, die uns in das Feld der Neurotransmitter-Transporter und ihre Beeinflussung durch Licht geführt hat. Aber ganz zuerst möchte ich Ihnen hier zeigen, wer da aller beteiligt war. Und zwar haben wir das also als relativ großes Kollaborationsprojekt vor langer Zeit begonnen. Es hat auch lang gedauert, bis wir dem Ganzen so ein bisschen näher gekommen sind. Und das war eine Kollaboration zwischen der Psychiatrie, der Pharmakologie, ganz wichtig dann auch der Statistik. Und wir haben auch noch die Abteilung für Neurochemie der Uniklinik in München von der Ludwig-Maximilians-Universität dabei gehabt. Und ich möchte Sie ganz gerne jetzt zuerst einmal in unser eigentliches Arbeitsgebiet einführen, damit Sie wissen, was eigentlich Transportprozesse sind. Und wir begeben uns jetzt hier in die Synapse. Das heißt mitten ins zentrale Nervensystem und in die Signaltransduktion. Das heißt also die Ebene, wo von einem Nerven auf den anderen Nerven Informationen weitergegeben wird, und ein Nobelpreisträger, der in Österreich gewirkt hat, Otto Loewi, hat genau diese synaptische Neurotransmission erforscht und hat gezeigt, dass es eben die Freisetzung von Neurotransmittern ist, die hier von dem präsynaptischen Nerven ausgeht, um die Information auf den postsynaptischen Nerven weiterzugeben. Ja, und das hier sind Neurotransmittermoleküle, zum Beispiel Dopamin, das ist im Moment gerade in. Und dieses Dopamin wird hier eben aus diesen Vesikeln freigesetzt über Exozytose und findet dann durch Diffusion im synaptischen Spalt zu einerseits prä- und andererseits postsynaptischen G-Protein gekoppelten Rezeptoren, um dort ihre Wirkung auszuüben. Diese Wirkung ist eben, dass Information weitergegeben wird. Und jetzt muss dieses Signal beendet werden, damit die Nervenzelle weiß, okay, jetzt ist genug der Information, jetzt mache ich meine Arbeit. Und diese Informationsweitergabe durch den Neurotransmitter kann einerseits durch Abbau des jeweiligen Neurotransmitters erfolgen oder aber durch Wegdiffundieren aus diesem synaptischen Spalt oder, und das ist jetzt das Hauptthema meines Vortrags, durch Rückaufnahme durch diese Neurotransmitter-Transporter, die an der präsynaptischen Nervenzelle sitzen, um dadurch eine möglichst effiziente Wiederaufnahme und dadurch Reutilisation dieses Neurotransmitters für eine weitere Runde an Exozytose, Signaltransduktion etc. zu ermöglichen. Und diese Neurotransmitter-Transporter sind eben sehr wichtige Proteine, denn sie sind gekoppelt an den jeweils über die Membran bestehenden Natriumgradienten und sind daher sekundär aktive Transportprozesse, die die Zelle so gesehen nicht viel kosten, denn den Natriumgradienten gibt es ganz einfach. Das heißt, das hier ist das, was wir physiologischerweise eben hier sehen. Aber es gibt dann noch eine andere Transportrichtung, und das ist etwas, was zum Beispiel der Stefan Seidel während seiner Dissertation an unserem Institut sehr intensiv beforscht hat, nämlich die Wirkung von Amphetaminen. Und eine dritte Funktion dieser Transporter ist, dass sie über die Membran einen Strom generieren können, den man elektrophysiologisch ableiten kann. Und hier sehen Sie jetzt, wie Amphetamin, aber auch das physiologische Substrat, in dem Fall war es Serotonin, das wir verwendet haben, einen einwärts gerichteten Strom hervorrufen kann. Gut, das Ganze, diese Beschäftigung mit Amphetaminen und Suchtmitteln, und jetzt möchte ich ganz kurz nur ausholen, wie die Transporterforschung nach Österreich gekommen ist überhaupt, das gibt es schon sehr lange. Und das Interesse für Transportprozesse sehen Sie jetzt schon mal hier kulminierend in diesem Schiff. Und was Ihnen auffallen wird, ist also Schiff und wie kommt hier die österreichische Fahne her, der Doppeladler, das ist ja doch sehr seltsam. Und wenn Sie jetzt sich zurückbesinnen, historisch gesehen, dann ist das eben der Ausdruck der Novara-Expedition, die im Jahr 1857 in Österreich eben gestartet wurde. Und jetzt werden Sie sagen, okay, Österreich, das geht ja gar nicht. Österreich ist das grüne Herz von Europa, wie man hier schön sehen kann auf dieser aktuellen Landkarte. Aber damals, als diese Novara-Expedition gestartet wurde, da war das etwas anders und da gab es hier den Seehafen von Triest und Triest war eben hier gelegen am Meer und von dort aus ist die Novara tatsächlich in See gestochen. Und jetzt werden Sie sich fragen, okay, das kann jetzt nicht der Transporter sein, den er meint, und das stimmt, denn diese Transporterproteine werden durch eine Substanz klinisch messbar und naja, eigentlich in aller Munde bzw. Nase merkbar irgendwie beeinflusst, und zwar durch Kokain. Und dieses Kokain wurde erst möglich in Reinheit darzustellen durch die Leistung dieser damaligen Expedition, geleitet durch den Kommodore Wüllersdorf Urbeer, der eben Coca-Pflanzen mitgebracht hat in so großer Menge, dass man eben Kokain extrahieren konnte und zur Reine darstellen. Und zwar in Würzburg. Ja, das war also damals schon sozusagen ein Dachprojekt, das hier durchgeführt wurde. Das hier ist allerdings nicht der Herr Niemann. Das ist ein Opernsänger, wie mir in Deutschland mal erklärt wurde. Denn der Herr Niemann ist sehr, sehr früh gestorben, nachdem er allerdings eben Kokain strukturell aufgeklärt hat im Rahmen seiner Dissertation. Nein, er ist nicht an Kokain verstorben. So übrigens wird heutzutage Kokain transportiert in handlichen Paketen. Okay, aber warum ist das jetzt wichtig für den Transportprozess? Denn der Herr Sigmund Freud hat auch Wind davon bekommen, hat das gewittert mit dem Kokain und hat allerdings dann einen wirklich entscheidenden Effekt entdeckt. Er hat, so war es damals üblich bei Pharmakologen und Physiologen, und er war Physiologe zu der Zeit, er hat einfach die Substanzen kurz geschmeckt. Und er hat dann gemerkt, dass auf der Zungenspitze das Kokain einen Effekt hervorruft, den er sehr interessant fand, dieses Taubheitsgefühl. Er hat das dann einem Freund erzählt, dem Herrn Königstein, und hat gesagt, ich gehe jetzt auf Flitterwochen und habe keine Zeit, mir das anzusehen, genau, aber das ist ein interessanter Effekt, du solltest das studieren. Der war allerdings nicht so begeistert und hat das dem Herrn Koller erzählt. Und Karl Koller war Ophthalmologe, ein Chirurg. Der wusste sofort, wofür ein Effekt, der Taubheit hervorruft, gut sein könnte. Überlegen Sie nur, wie es ist, wenn man sich ins Auge schneiden lässt, ohne Lokalanästhesie. Der hat das dann entdeckt, hat die Tierversuche durchgeführt, hat es angewendet und hatte Erfolg. Er wurde 4-mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und das ist nicht unüblich hier, wenn Leute für den Nobelpreis vorgeschlagen werden, Österreicher, dass sie ihn nicht kriegen. Sowas passiert immer wieder mal. Auf jeden Fall, er hat dieses Schicksal geteilt und hat ihn nicht bekommen, aber er ist in die Geschichte eingegangen. Der Herr Freud übrigens auch, nicht nur aus anderer Hinsicht, aber auch eben, weil er eine wichtige Schrift über Kokain veröffentlicht hat, wo er die Basis und die Geschichte von Kokain schon mal freigesetzt hat. Zurück zu unserem Transportprozess. Der Transportprozess wird eben blockiert durch verschiedene Substanzen, die einerseits eben illegal sind, wie Amphetamine und Kokain, und andererseits, die aber auch als klinisch relevante Substanzen in Verwendung sind. Und das sehen Sie hier wieder, Amphetamine. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass man in Nordamerika die Amphetamine verwendet, um diese Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zu bekämpfen. Und da kann man Amphetamin nehmen, aber auch Ritalin, das ist eine andere Form. Man kann es als Antidepressiva verwenden, um zum Beispiel eben jetzt Tiersymptombekämpfung zu betreiben, aber auch Antiepileptika aus dem Gebiet der Transporterblocker sind bekannt. Und wie passt das jetzt zu so einem Lichttag? Ganz einfach. Wir haben damals versucht, die Transporterfunktion in einer Erkrankung namens Seasonal Affective Disorder zu überprüfen. Seasonal Affective Disorder ist die Herbst-Winter-Depression. Und die Herbst-Winter-Depression ist eine Erkrankung, wo Lichttherapie einen entscheidenden Effekt hervorrufen kann und Remissionen induziert. Der Professor Kasper wird Ihnen nachher die klinische Realität dann erzählen, was da passiert und wie sich das äußert. Und ich werde Ihnen jetzt erzählen, wie wir das auf Transportprozesse überprüft haben und was wir damit gelernt haben. Zuerst einmal wollten wir prüfen in einer Patientengruppe, wie man jetzt Transportprozesse oder die Veränderung von Transportprozessen ansehen kann, ohne dass Antidepressiva eingesetzt werden. Und deswegen haben wir jetzt dieses Patienten gut gewählt, um die Transporter zu untersuchen, ohne dass ein Antidepressivum bei den Patienten im Blut vorhanden war. Warum im Blut? Weil wir diese Transportprozesse, die Sie hier sehen, ganz einfach auf Blutplättchen untersucht haben. Und das zeige ich Ihnen dann gleich. Also was Sie hier sehen, sind ganz typische Parameter von einem Serotonintransporter. Und dieser ist die Hauptzielstruktur von sehr vielen üblichen Antidepressiva, der sogenannten selektiven Serotoninwiederaufnahmehemmer. Hier sehen Sie, wie Serotonin aufgenommen werden kann. Konzentrationsabhängig wird immer mehr in diesen Zellen aufgenommen in dem Fall. Oder hier sehen Sie, dass es zeitabhängig aufgenommen wird. Es kommt dann irgendwann zu einer Sättigung. Und Sie sehen, dass wenn ich ein solches selektives Serotonin-Wiederaufnahmemittel gebe, dass die Aufnahme dann komplett sistiert, das heißt, der Transporter wird blockiert. Nebenbei bemerkt, Kokain würde genau so aussehen und die Aufnahme komplett inhibieren. Und das ist die Tradition, von der ich gemeint habe, dass sie eben wichtig ist, weil sie uns hier in Wien doch sehr diesen Transportprozessen verpflichtet hat. Ich habe Ihnen auch schon berichtet über diese Ströme, die man messen kann. Und die konnten wir im Zusammenhang eben nicht messen mit diesen Transportprozessen in den Patienten, denn das ist nur möglich in Zellen wie Neuronen oder in sonstigen Zellen, die ich untersuchen kann mit der Elektrophysiologie. Bei Plättchen geht das nicht, also uns war das damals nicht möglich. Aber was man auch noch testen kann, das ist die amphetamininduzierte Freisetzung. Und das ist ein Versuch, den wir hier durchgeführt haben, wo wir Zellen mit einem radioaktiv markierten Substrat, in dem Fall war das triziertes Serotonin, beladen haben. Und dann haben wir eben hier die Zellen in einem Superfusionsapparat eingesetzt und haben dann die Zellen mit MDMA, das ist Ecstasy, also ein typisches Amphetamin, haben wir die Zellen eben dann zur Freisetzung gebracht. Und das sehen Sie hier. Konzentrationsabhängig können Sie sehen, wie jetzt hier die Freisetzung dieses beladenen Substrates zunimmt. Und das sind unsere Blutplättchen. Das sind diejenigen Plättchen, die hier im rasterelektronenmikroskopischen Bild zu sehen sind, die uns ermöglicht haben, eine Studie durchzuführen, um jetzt dem Serotonintransporter und seiner Funktion bei einem Patientengut, eben diesen herbst-winterdepressiven Patienten, nachzugehen. Denn sie sind leicht verfügbar und zwar auch in großen Mengen. Sie haben relativ viel Serotonintransporter und dieser Serotonintransporter ist, wie eine Studie besagt aus Deutschland, ist identisch mit dem Serotonintransporter im zentralen Nervensystem. Daher haben wir uns entschieden, diese Studie dann mit diesem Gut durchzuführen. Gut, dann haben wir eben Patienten aufgenommen und wir haben sie natürlich versucht, möglichst gut miteinander zu matchen. Das ging so weit, dass wir natürlich geachtet haben, dass keiner Antidepressiva nimmt, dass Frauen auch, also die eingeschlossen wurden, eben von ihrem Menstruationszyklus her ein ähnliches Stadium haben, dass das Alter passt und dass die Ratio Männer-Frauen in einem gleichen Verhältnis ist. Ja, und natürlich haben wir dann geschaut, wie sieht es denn aus mit der Depressionsskala. Und wie Sie sehen können, haben sich die beiden Gruppen natürlich unterschieden, denn das hier waren die Patienten mit der Depression und das waren Patienten eben oder Probanden, die keine Depression aufweisen durften. Sonst wäre das Ganze ja nicht gegangen. Und hier zeige ich Ihnen jetzt den Studienplan. Wir haben diese Studie, die wurde wirklich ziemlich aufwendig durchgeführt. Über 3 Jahre haben wir die Patienten und Probanden dann untersucht. Also in einer Gesamtstudiendauer von 3 Jahren. Und wir haben den Einzelpatienten oder Probanden dann über 180 Tage begleitet. Am Tag 0 wurden die Probanden oder Patienten oder Patientinnen eingeschlossen in die Studie. Wir haben dann festgestellt, eben mit dem Versuchstag 1, da haben wir durchgeführt, eben Freisetzung, wir haben Aufnahme getestet, wir haben Bindungsexperimente durchgeführt, um festzustellen, wie viel Transportproteine auf den Blutplättchen zu finden waren. Nach 14 Tagen, wo sie dann schon alle eine standardisierte 10.000 Lux Lichttherapie bekommen haben, haben wir dann geschaut, ob die Patienten reagieren auf die Behandlung und dabei haben wir dann auch haben wir wieder angeschaut, eben wie es aussieht mit diesem Global Seasonality Score. Und dann haben wir beim Versuchstag 2 haben wir dann wiederum Blut abgenommen und haben wieder die Blutplättchen untersucht. Den dritten Versuchstag haben wir dann im Sommer gemacht, zum Zeitpunkt der natürlichen Remission und haben da eben untersucht, wiederum, wie die Aufnahme über den Serotonintransporter aussah und wie die Patienten dann auch beieinander waren, von wegen Depression etc. pp. Und hier sehen Sie jetzt das experimentelle Design, das war relativ aufwendig. Wir haben also Blut abgenommen, gemäß dem Standardprotokoll, das von der Ethikkommission natürlich genehmigt wurde. Wir haben das Blut dann erstmal abzentrifugiert und dann für verschiedenste experimentelle Verfahren haben wir es dann aufgeteilt. Wie Sie sehen können, wir haben auch genetische Untersuchungen gemacht, das werde ich ganz kurz nur anschneiden zum Schluss. Wir haben eben ein Bindungsexperiment gemacht, das Aufnahmeexperiment und das Freisetzungsexperiment. Dann haben wir Serotonin-Levels bestimmt und zwar in den Plättchen selbst und auch im plättchenfreien Plasma. Ja, die funktionellen Untersuchungen, die wir dann durchgeführt haben, war die Anzahl zu bestimmen, wie viele Transporter waren auf den Blutplättchen in den Patienten versus den Probanden. Wir haben die Aufnahmegeschwindigkeit in die intakten Thrombozyten gemessen. Wir haben dann die Turnover-Zahl des Transportprozesses gemessen. Das ist also, wie viel jetzt pro einzelnen Transporter tatsächlich hier hineintransportiert wird. Und dann haben wir auch noch die Freisetzung durch eine pharmakologische Intervention mit Tyramin gemessen. Wir haben auch noch die Antwort auf Lichttherapie angeschaut. Das ist natürlich etwas, was man dann gleich sehen wird. Ja, aber wir haben auch noch eine spezielle Kontrolle eingebaut, die allerdings erst dann nachträglich dazugekommen ist, deswegen ist sie nicht veröffentlicht. Und die genetischen Charakteristika, nämlich den sogenannten Genlängenpolymorphismus des Serotonintransporters, haben wir gemessen mit den Münchnern zusammen und haben versucht, das zu korrelieren mit diesen ganzen Parametern. Kann ich Ihnen gleich sagen, ist nichts herausgekommen, weil unsere Studienstichzahl war einfach viel zu gering, um hier etwas zu ergeben. Interessant war es trotzdem. Okay, also die Lichttherapie an sich hat schon mal einen Behandlungserfolg ergeben. Es sind 37% in Remission gegangen, 26% waren responsiv, das heißt also, das ist eine durchaus normale, dem Standard entsprechende Antwort, die wir bei der Lichttherapie erwartet hätten. Und dann gab es aber ein Drittel ungefähr, die also nicht responsiv waren, also denen das Licht nicht geholfen hat. Und Studienabbrecher gab es natürlich auch aus verschiedensten Gründen. Und hier zeige ich Ihnen jetzt die ersten Daten. Und es werden nicht so viele sein, ja, ich möchte also das nicht jetzt in extenso ausführen, aber nur, dass Sie sehen können, dass die Bmax, das heißt also die Anzahl an Transportern pro Plättchen, war bei den Probanden und bei den Patienten ident. Da gab es keinen Unterschied, weder am ersten noch am zweiten Tag noch im Sommer. Und auch die Bindungsaffinität des Liganden, den wir verwendet haben, war gleich. Da gab es keine signifikanten Veränderungen. Das heißt also, hinsichtlich der Transporteranzahl kein Unterschied. Dann haben wir die maximale Aufnahmerate gemessen und was wir gesehen haben, war, dass es einen geringen, wenn auch signifikanten Effekt zu sehen gab zwischen den Patienten und den Kontrollen. Was bedeutet das jetzt? Die Aufnahmegeschwindigkeit war in den Patienten höher, das heißt, dass die responsive oder dass der Proband weniger schnell das Serotonin aus dem Umgebungsraum in die Zelle zurück aufnimmt, in dem Fall das Blutplättchen, sprich, dass mehr Serotonin im synaptischen Spalt oder im Extrazellulärraum zurückbleibt. Und das war für uns ein extrem interessantes und wichtiges Ereignis, das zu sehen. Und denn das bedeutet, übersetzt jetzt oder interpretiert, dass bei den Patienten das Serotonin aus einem synaptischen Spalt schneller weggesaugt wird durch den Transporter und daher ein Monoaminmangel leichter zu erklären ist. Wir haben das Ganze natürlich zu allen drei Zeitpunkten gemacht und wie Sie sehen können, nach der Lichttherapie verschwindet der signifikante Unterschied, um sich sogar umzukehren während der Remissionsphase im Sommer. Das bedeutet, dass also der Lichteinfluss, und das war doch sehr interessant, messbar ist. Der Lichteinfluss auf die Transportrate in Blutplättchen. Wenn Sie jetzt finden, das hört sich sehr absurd an, dann kann ich Ihnen nur beipflichten, aber jetzt kommt die Kontrolle, die wir dann durchgeführt haben. Und das waren Patienten, Kontrollen, die kein Licht bekommen haben. Sie sehen nämlich, dass die Kontrollen mit Licht auch einen Effekt zeigen. Das heißt, das hier ist eigentlich ein wirklich interessanter Befund. Wenn man sich anschaut, was das Licht bei den Probanden macht, 10.000 Lux jeden Tag über 28 Tage, und wenn sie es nicht bekommen, passiert nichts. Es ist allerdings nur eine kleine Gruppe, deswegen sind die Fehlerbalken hier auch relativ groß. Wenn wir die Affinität, mit der der Transporter jetzt sein Substrat aufnimmt, gemessen haben, dann sieht man, dass sich auch hier ein Effekt durch das Licht zeigt. Das heißt also, der Serotonintransporter wurde in seiner Funktionsweise tatsächlich durch die Lichttherapie beeinflusst. Bei den Probanden, die kein Licht bekommen haben, sieht man auch keinen Effekt. Das war sehr spannend. Die Turnover-Rate, das ist jetzt einfach nur die maximale Transportgeschwindigkeit geteilt durch die Anzahl der Transporter auf der Plättchenoberfläche, zeigt ebenfalls, wie zu erwarten, einen hochsignifikanten Unterschied zwischen den Patienten und den Probanden. Und wie man da sehen kann, verändert sich eben genau das, wie vorher schon bei der maximalen Transportgeschwindigkeit gesehen, ebenfalls in Richtung Sommer, sodass es dann keinen signifikanten Unterschied mehr gibt. Das heißt also, im Sommer geht es den Patienten gut, den Probanden sowieso, und dann haben sie auch natürlicherweise eine ähnliche Transportgeschwindigkeit und Turnover-Rate. Wir haben versucht, das Ganze dann noch aufzubrechen auf Remission, responsiv und Non-Responder, aber da ist es uns leider nicht gelungen, obwohl wir interessante Trenddaten gewonnen haben, das Ganze wirklich signifikant zu bekommen. Das hätte wahrscheinlich noch 10-mal mehr Patienten und Probanden benötigt. Und dafür hatten wir das Geld nicht. Ja, und hier sehen Sie dann noch eine andere eben Untersuchung, wo wir zeigen konnten, dass eben die tyramininduzierte Freisetzung ebenfalls unterschiedlich war zwischen den Patienten und den Probanden, hochsignifikant. Und durch die Lichttherapie hat sich das bei den Patienten dann wieder angegleicht. Ja, und Sie sehen, im Sommer gibt es keinen Unterschied. Also auch hier gibt es den spannenden Effekt zu sehen. Das heißt also, die Ergebnisse unserer Untersuchung war, dass wir die funktionell exprimierten Transporter an der Oberfläche von Plättchen nicht verändert sahen zwischen Patienten und Probanden, dass wir bei der Aufnahmegeschwindigkeit in die intakten Thrombozyten eine Beschleunigung gesehen haben bei den Patienten, sprich, die haben dann weniger Monoamin Extrazellulärraum gehabt. Und auch bei den Probanden haben wir etwas gesehen, aber erst nach der Lichttherapie. Die Turnover-Zahl des Transportprozesses war eben bei den Patienten erhöht, ja, und gering bei der Remission, stärker bei nur responsiven. Allerdings kann ich da leider keine Schlüsse daraus ziehen, denn dafür ist die statistische Analyse nicht stichhaltig genug. Die Freisetzung bei der pharmakologischen Intervention war bei den Patienten erniedrigt, aber nach der Dichttherapie dann normalisiert. Die Untersuchung mit der Antwort auf Lichttherapie haben wir, wie gesagt, erst verspätet dem Protokoll für die Studie zugefügt. Deswegen ist es nicht in die große Analyse eingegangen. Aber ich kann nur sagen, also Lichttherapie, wie man auch schon gesehen hat vorher bei diesen Effekten, ja, macht etwas mit dem Körper. Und wir werden dann gleich noch viel mehr hören, was da alles passieren kann in dem Vortrag von Professor Kasper. Auf jeden Fall, da ist etwas los. Ja, und die genetische Charakterisierung, wie ich vorher schon gesagt habe, hat keine Korrelation gebracht. Wir waren zwar sehr hinterher, dass wir diesen bereits beschriebenen Genlängenpolymorphismus beschreiben, auch in Abhängigkeit der Lichttherapie, aber das ist uns leider nicht gelungen. Wie auch immer, danke ich also für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie jetzt mit mir diesen Weg von der Novara bis hin zum Licht gegangen sind, und bin natürlich sehr gerne bereit, Fragen zu beantworten.